ganz schnell eben die Position gewechselt. Herr Sänger war ja ganz toll vorhin, also wie immer, fand ich gut. Mein Name ist Lukas D'Annunzio und ich habe heute das Vorrecht, die Predigt halten zu dürfen. Und bei der Predigt, da hatten wir so eine ganz gute Verbindung bei dem Thema einzigartig, dann diese Kindersegnung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es toll. Ich glaube schon, dass wir wirklich einzigartig geschaffen sind und dass Gott was ganz Besonderes mit jedem Einzelnen hier vorhat. Ob es ein ganz kleines Kind ist oder ein alter Mann oder eine alte Frau oder du oder du oder du. Du bist einzigartig in den Augen Gottes. Und eigentlich, wenn man sich das vorstellt, dieser Schöpfer dieser Welt, mit dem wir Freundschaft halten dürfen, der ist auf unserer Seite, da müsste es uns doch den ganzen Tag das Grinsen nur ins Gesicht schlagen und nur die Ohren verhindern, dass wir im Kreis grinsen. Eigentlich müsste es so sein. Und jetzt ist es aber so, dass natürlich das Leben nicht immer nur die Sonnenseiten für uns über hat. Es ist ja auch so, dass es ist nicht nur immer die Sonne scheint, sondern es regnet manchmal, sogar hier in der Region. Und ja, wie leben wir denn diese Einzigartigkeit? Ich möchte mal ganz kurz so ein Quiz machen und ihr müsst jetzt mal, es geht um Zeit, also möglichst schnell antworten und zwar ruft einfach ganz schnell rein. Es gibt keine Geschenke, das kann ich schon mal sagen. Also, oh ja, hätte ich besser vorbereiten können. Ich spreche mal mit dem Herrn D'Annunzio, dass er das nächste Mal besser auf die Reihe kriegt. Also, was ist das Gegenteil von groß? Okay, super. Was ist das Gegenteil von gesund? Super. Was ist das Gegenteil von reich? Okay. Was ist das Gegenteil von Unordnung? Wunderbar. Alles richtig. Könnte man meinen. Ja. Deswegen habe ich mir auch gar nicht die Mühe gemacht, Preise mitzubringen, weil alle Antworten grundsätzlich falsch waren. Jetzt werden natürlich einige fragen, wie kommt denn der auf diese Idee? Es ist doch ganz logisch, dass wenn einer, das Gegenteil von groß ist ja klein, aber da gibt es ja immer noch so eine Nulllinie. Also es gibt Leute, die sind so im Average, im Durchschnitt und alle, die darüber sind, sind dann groß und alle, die darunter sind, zählen als klein. Also könnte man vielleicht auch gelten lassen, das Gegenteil von groß ist nicht groß. Ja? Oder das Gegenteil von gesund muss ja nicht unbedingt krank sein, aber es könnte auch sein ungesund oder nicht gesund. Das Gegenteil von reich ist nicht zwingend, dass man arm ist. Also es gibt, wenn ich jetzt mal fragen würde, wer von euch ist reich? Ja, nein, richtig so kohlemäßig meine ich jetzt. Also jetzt nicht so fromm, nicht reich beschenkt und so. So ein richtiger Bonze. Okay, die outen sich nicht, die halten das eher so ein bisschen für sich. Aber stell mal vor, ihr wärt jetzt einer von diesen Leuten und würde ich dir sagen, alle anderen würden vielleicht sagen, ich bin nicht so reich wie der Dietmar Hopp. Bin ich deswegen arm? Nee, ne? Also, kann man ja mal drüber nachdenken, dass es nicht immer so einfach ist mit den Gegenteilen, oder? Das Gegenteil von Unordnung war für mich ganz klar, ist Ordnung. Und dann schlage ich die Bibel auf und werde eines Besseren belehrt. Was steht da? Ja, genau. Das Gegenteil von Unordnung ist Frieden. Komisch, ne? Da gibt es einen Vers in der Bibel, da heißt es, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Hochinteressant. Ja, Unordnung und Frieden. Ich glaube, die Manuela hat uns was ganz Tolles mitgebracht. Wir gucken mal ganz kurz rein, wie das aussieht, wenn Ordnung nicht so ganz gut funktioniert.
Folgendes, ich habe mir vor kurzem ein Haus gekauft. 160 Quadratmeter, Garten, Ankleidezimmer, damit sich meine Frau auch so richtig wohlfühlt. Und da kommst du ins Spiel. Frau habe ich einfach nicht. Keine Ahnung, was so leicht wäre, wenn du uns behaupten willst.
Okay. Also grundsätzlich alles in Ordnung. Ich fand das gut. Und da kommst du ins Spiel. Frau habe ich nämlich noch nicht. Also irgendwie ist da die Ordnung ein bisschen durcheinander gerüttelt worden. Ordnung kann grundsätzlich menschlicher oder göttlicher Natur sein. Und Der Napoleon Bonaparte hat einmal gesagt, Ordnung marschiert mit gewichtigen und gemessenen Schritten. Unordnung ist immer in Eile. Das kann sich jetzt für so einen General oder sowas, passt das ganz gut. Aber wir wissen auch, dass Ordnung Wesenszüge Gottes sind. Gott hat die Erde erschaffen. Wir lesen das in der Bibel ganz am Anfang. Er schuf Himmel und Erde. Er separierte Tag und Nacht. Er hat sich was dabei gedacht, dass erst mal Land und Wasser gekommen ist und dann erst die Fische. Wenn er das anders gemacht hätte, hätten die Fische ein Riesenproblem gehabt. Also da gibt es auf jeden Fall eine Ordnung. Und Gottes Ordnung, so sagt die Bibel in 3. Mose 18, Vers 4, sagt, meine Rechtsbestimmungen, meine Ordnung sind dafür da, dass ihr diese Ordnung haltet und darin lebt. Und ich bin der Herr, euer Gott. Gott möchte, dass es uns gut geht. Deswegen gibt er uns Ordnung. Und interessanterweise gibt es ein Wort, das heißt Diabolos. Und Diabolos bedeutet Durcheinanderbringer, Chaos, Lüge, Verwirrung und so weiter. Wir kennen dieses Wort und wir merken, wie diese Dinge immer wieder nach uns greifen. Und wir sind einzigartig in den Augen Gottes. Und Gott möchte, dass es uns gut geht. Wir sollen nicht krank werden. Unser Leben soll in Ordnung sein. Gott will das Beste für uns. Und dieser Gott ist ein Gott des Friedens. Er möchte dir und mir Frieden geben für die Seele, Frieden in den Beziehungen und generell, dass wir so am Ende des Tages da sitzen können und sagen, wow, was geht's mir gut? Einfach, weil ich Gott habe und weil ich durch diese Brille, mit der Gott mich beschenkt hat, dass ich da mein Leben ganz anders betrachten kann. Die Frage, die ich mir dann gestellt habe, ist, warum kommen wir denn ans Limit immer wieder? Rüdiger, bist du so lieb und gibst mir mal die Fernbedienung, die habe ich nämlich vergessen. Dankeschön. Warum kommen wir ans Limit? Wir hören das in letzter Zeit hier sehr, sehr oft, dass Leute ausgebrannt sind, Thema Burnout. Übrigens beim Burnout, jeder, der einen Grill hat, kann das sehr gut nachvollziehen. Was passiert bei einem Burnout? Einmal wird ja entweder einem Feuer Sauerstoff entzogen, dann kann es nicht weiter brennen, oder der Brennstoff fehlt. Also vielleicht so eine Kombination aus den beiden. Wenn man das aufs Leben bezieht, kann unsere Seele vielleicht gar nicht mehr richtig atmen, weil dieser Sauerstoff fehlt oder die Substanz, die einen zum Brennen bringt im positiven Sinne, die fehlt. Und jetzt können wir natürlich ganz leicht sagen, wir lehnen uns zurück und sagen, ja, warum lässt Gott denn sowas zu? Das ist eine gute Frage, die höre ich sehr häufig von Leuten, die das nicht so differenziert alles betrachten, das Leben mit Gott. Ich glaube aber, dass wenn wir diesen Vers in Korinther lesen, 1. Korinther 14, Vers 33, dass Gott nämlich ein Gott des Friedens ist und kein Gott der Unordnung, wenn wir den richtig interpretieren und lesen für uns, dann steckt da viel an der Lösung drin. Und Gott will uns Ruhe geben. Er möchte, dass unsere Seele still wird, dass wir ja, liegen und schlafen ganz in Frieden, weil Gott bei uns ist, wie es im Psalm 4 heißt. Und Unruhe und Unfrieden entstehen immer dann, wenn wir die falsche Ordnung für unser Leben wählen. So, was passt in unserem Leben und was nicht? Und wir haben das Thema die Einzigartigkeit. Und da ist natürlich die Frage, es gibt so viele Dinge, die in unserem Leben hineinwirken. Und ich habe sehr wahrscheinlich, hätte ich noch 100 weitere Kästchen machen können. Und all diese Dinge beanspruchen Teile unseres Lebens. Das ist bei jedem so. Das geht bei Schülern schon los. Gehe ich zum Fußball oder gehe ich zur Leichtathletik und dann muss ich heute Mittag zu diesem Umzug in Walldorf bei der Hitze, dabei hätte ich doch ganz lieber ins Freibad. Also tausende von Dingen, die auf einen einstürmen. Und alle diese Dinge haben eine Eigenschaft gemeinsam, nämlich die wollen irgendwie auf unseren Lebensthron. Ja, und wir kennen das bei den Managern, da wird immer gesagt, du musst dann, wenn du schon so eine Position hast oder wenn du die Kohle verdienen willst, dann musst du auch ein bisschen mehr tun als deine Kollegen. Und dann heißt das ganz klar, Wochenendarbeit, Überstunden und so weiter. Oder was immer, ihr kennt hunderte von Dingen, Gemeinde, Aufrufe, da sind die Gruppen nicht besetzt, dann gibt es immer dieses Viva-Extra-Blättchen, wo dann drin steht, diese Positionen müssen noch besetzt werden und womöglich kommt dann noch jemand und sagt, also Ich habe mal gesehen, so viel machst du in der Gemeinde gar nicht. Das wäre doch was für dich. Hausmeister. Ah, okay. Also irgendwie werden wir immer herausgefordert auf irgendeine Art und Weise. Und vielleicht sind diese ganzen Dinge, die auf unser Leben wirken, vielleicht müssen wir die mal in Ordnung bringen. Und ich habe mir für heute Morgen vorgenommen, einige Bibelstellen mal zu nehmen, die mir persönlich eine Ordnung für das Leben vorgegeben haben, damit ich hoffentlich nicht so schnell in der Situation bin, dass ich irgendwie ausgebrannt bin und am Ende bin. Es gibt ja auch in der Bibel viele Beispiele von Propheten, die ausgebrannt waren, weil irgendwie was nicht funktioniert hat. Und das soll einfach ein Vorschlag sein, wie wir diese ganzen Dinge, dieses Arbeit, Gesundheit, Familie, Gott und Gemeinde, das sind so für mich die großen Punkte, dass wir die mal sortieren. Was würdet ihr denn sagen, kommt an erster Stelle? Was? Wer? Lauter? Gott. Ist grundsätzlich gut, ja, wir sind ja hier in der Gemeinde, da sollte Gott als erster Stelle kommen. Interessanterweise, ich sehe das genauso, aber ich habe noch was gefunden, was auch vielleicht nochmal zum Nachdenken ist. Deswegen habe ich es nicht in so ein eckiges Kästchen gemacht, sondern es gibt noch einen Aspekt, den man darüber setzen kann, Schlaf. Ja, und zwar die Jesuiten, die haben ganz klare Regeln so für ihr Mönchsleben oder für ihr Dasein und sagen, Schlaf ist nicht das Gebet, nicht der Gottesdienst oder die Arbeit am Nächsten. Der Schlaf liefert uns die Basis für ein gelungenes Leben. Unausgeschlafen leidet der Mensch mehrfach. Er ist übellaunig, spürbar gereizt, leichter niedergeschlagen. Der ganze Tag fühlt sich ohne ausreichenden Schlaf anstrengender an. Geistige Arbeiten führt ausgeschlafen zu besseren Ergebnissen. Auch das Gebet im Sinne der Jesuiten benötigt für seine Ausführung einen wachen Geist. Sämtliches Tagewerk geht leichter aus der Hand. Wir verfügen über größere Kraft, um Krisen zu trotzen. Von daher achte man als Mensch an erster Stelle darauf, genügend zu schlafen. Das gilt auch und vielleicht besonders für Menschen, die Führungsverantwortung haben. So, schlaft ihr alle genug? Seid ihr ausgeschlafen? Also jeder braucht ja unterschiedlich viel Schlaf. Es gibt die Morgenmenschen und die Abendmenschen. Einige werden morgens ohne Wecker um 6 Uhr wach. Ich habe von dieser Uhrzeit erst nach vielen Jahren gehört, dass es die überhaupt gibt. Ich bin eher so in die Nacht orientiert. Bei mir habe ich inzwischen rausgestellt, ist so eine Schlafmenge von 4 bis 6 Stunden perfekt. Dann bin ich ausgeschlafen. Das heißt aber nicht, dass das eine Regel sein muss. Einige brauchen 8 Stunden, Kinder, wir haben ein paar Kinder, die brauchen tatsächlich sogar 12 Stunden Schlaf. Findet raus, wie viel Schlaf ihr braucht. Das ist eine gute Basis und versucht den auch einzuhalten und euch davon von nichts abbringen zu lassen. Übrigens, im Schlaf passieren noch ganz tolle Dinge. In 2. Samuel 7, da lesen wir einen Vers, da heißt es, in der Nacht aber kam das Wort zu Nathan. Oder wir lesen im Hiob, dass Gott im Schlaf durch Träume zu Menschen redet. Also es ist nicht nur eine Quelle, wo wir als Körper, als Maschine wieder auftanken können, sondern da steckt auch die Möglichkeit drin, dass Gott zu uns redet. Ja, und im Traum heißt es da in Hiob 33, Vers 14, redet Gott auf die eine oder andere Weise. Man wird es aber nicht richtig gewahr. Im Traum, in der nächtlichen Version, wenn tiefer Schlaf auf die Menschen fällt, im Schlummer auf den Lager, dann öffnet Gott das Ohr der Menschen. Also nehmt das mal so als kleinen Tipp, als kleine Sprechblase Schlaf. Ansonsten sind wir natürlich alle einig, als allererstes sollte Gott in unserer Prioritätenliste ganz oben stehen. Wichtig ist, es heißt in der Bibel, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Achtung, hier geht es nicht um dieses sogenannte, im Englischen heißt es Prosperity-Evangelium, so nach dem Motto, wenn Gott an erster Stelle ist, dann geht es dir gut, dein Bankkonto ist immer gefüllt, die Urlaubsreisen werden viel schöner, dein Auto verbraucht weniger Sprit und so weiter. Blödsinn, darum geht es nicht. Es geht darum, wir müssen Gott die erste Position in unserem Leben einräumen. Oder im 5. Mose 6 heißt es, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz klar geregelt, Gott an erster Stelle. Amen dazu. Amen. Jetzt, wie geht es denn weiter? Was nehmen wir als nächstes? Vorschläge? Familie, Gesundheit. Gesundheit, wer ist für Gesundheit? Super. Ich stelle den ganzen Gesundheitsfreaks jetzt mal eine ganz kurze Frage. Peter, du hast aufgezeigt, Gesundheit, ne? Okay, Gesundheit. Nehmen wir mal an, deine Frau wird schwer krank und es wird festgestellt, die Niere funktioniert nicht mehr. Jetzt stellt man bei dir fest, du hast die Spenderniere, die diese wunderschöne junge Frau braucht. Kriegt sie sie? Oder sagst du, meine Gesundheit ist mir aber schon wichtig? Okay, wir wollen das nicht ausweiten. Sorry, Peter.
Die Antwort ist vor allem hier natürlich ja.
Also, nicht falsch verstehen, aber wenn wir dieses Beispiel mal weiterspinnen, Eltern sagen, bevor meinen Kindern was passiert, soll lieber mir was passieren. Und ich glaube, dass so ein bisschen dieses Prinzip da drin ist, ich würde tatsächlich die Familie über meine Gesundheit stellen. Und so mache ich das mal. Ja? Und wir lesen in der Bibel auch einige Stellen, die das untermauern. Es gibt generell, gibt es ja hier gerade die Diskussion bezüglich Ältestenamt und so weiter. Wer erinnert sich, was da zum Thema Familie steht? Also es soll jemand sein, der seinem eigenen Haus gut vorsteht, Mann einer Frau und so weiter. Wir lesen in Epheser 5, wenn du verheiratet bist, kommt der Ehepartner als nächstes. Ein verheirateter Mann muss seine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, seine Kirche geliebt hat. Das Gleiche gilt umgekehrt für Frauen und so weiter. Also in 5. Mose haben wir dann noch, man soll die Eltern ehren, Vater und Mutter ehren. Und dann gibt es sehr, sehr viele Hinweise darauf, wie Beziehungen in der Familie gelebt werden sollen. Die Eltern sollen die Kinder nicht zum Zorn reizen, die Kinder sollen den Eltern gehorchen. Die Eltern vergessen das manchmal, dass es da auch so diesen zweiten Aspekt gibt, dass die Eltern die Kinder nicht nerven sollen. Also Familie ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und ich glaube, wenn eine Beziehung zwischen Gott lebendig ist und funktioniert, dann kann sehr viel von dieser lebendigen Gottesbeziehung, die ich persönlich aufrechterhalten muss, auch in die Familie reinfließen. Der Umgang untereinander wird anders. Und vielleicht verschieben sich auch Prioritäten, wenn man das wirklich auch so für sich nimmt und sagt, direkt nach Gott kommt Familie. Und wir nehmen jetzt mal die Gesundheit, direkt danach. Ihr kennt alle diesen Vers. Ihr wisst, dass euer Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. So hättet ihr mir das vor 10 oder 15 Jahren gesagt, dann hätte ich so ein bisschen mit den Augen gerollt, weil ich genau gewusst hätte, da will jemand, dass ich aufhöre zu rauchen. Ja. Ich habe inzwischen aufgehört zu rauchen, jetzt nicht, weil mich dieser Vers nachhaltig angesprochen hat, sondern einfach, weil es wirklich Blödsinn ist. Aber wenn man sich das mal vor Augen hält, Gesundheit ist ein extrem wichtiges Gut, das einige sogar direkt nach der Beziehung zu Gott gewertet haben. Und bitte, das ist hier keine feste Ordnung, wenn ihr das ein bisschen drehen wollt, alles in Ordnung. Hauptsache, ihr findet eine Priorisierung, nach der ihr Entscheidungen für euer Leben treffen könnt. Darum geht es im Wesentlichen. Also der Gesundheit. Gesundheit wird aber oft nur aufs Körperliche bezogen. Ja, man hält sich fit, man hält die Schale fit. Und manchmal ist aber in dieser Schale etwas, was gar nicht gesund ist. Ja, da sind Beziehungen, die vielleicht geklärt werden müssten. Vielleicht habt ihr irgendwo geöffnetes Taschenmesser in der Tasche bildlich gesprochen, wo ihr denkt, wenn ich den mal irgendwann im Dunkeln erwische. Dann aber, ihr würdet es sehr wahrscheinlich nie machen, aber so dieses, was dahinter steckt, dass Dinge einfach nicht geklärt sind, das führt nicht unbedingt zu einer Gesundheit der Seele oder des inneren Menschen. Und Gesundheit ist wichtig, dass man dort den gesamten Körper betrachtet. Und natürlich, den Rauchern sage ich, man kann auch sehr gut ohne Rauchen leben. Also hängt's mal dran. Ja? Und denen, die vielleicht noch Dinge offen haben, zu vergeben, einfach damit man selber gesund wird. Ich ermutige euch dazu. Das muss nicht immer so sein, dass man dann zu jemand hingeht und sagt, du im Übrigen, dir vergebe ich jetzt mal. Seit Jahren nervst du mich. Das ist gar nicht so, dass manchmal kommt das da zu sehr komischen Reaktionen, Man weiß gar nicht, was da passiert, aber für sich selber ist es so unendlich wichtig, dass man sagen kann, und ich vergebe dem oder der jetzt für das, was sie mir angetan haben. Vielleicht haben die es gar nicht gemerkt. Dummer Spruch, ja? Der verletzt hat, der nachhaltig verletzt hat. Macht das für euch klar, damit ihr in Gesundheit leben könnt. Ja, und zur Gesundheit gehört auch, und da sind wir wieder bei dem ersten Punkt, Einhalten des Sonntags, in der Bibel heißt es des Sabbats. Ja? Wie viel knallen wir uns ins Wochenende rein? Ich bin fix und fertig davon, dass wir gestern irgendwie diesen ganzen Garten so mehr oder weniger gemacht haben. Ich bin froh, dass heute Sonntag ist. Heute kann ich nämlich zu meiner Frau sagen, Schatz, ist nicht. Heute ist Ausruhen angesagt. Ja? Und das braucht der Körper, das braucht der Mensch. Einfach die Seele baumeln lassen und mal nichts tun. Und Kinder brauchen das auch. Abgesehen davon, dass wir heute unseren Sohn zu diesem Umzug bringen müssen. Was mich ja echt immer noch herausfordert, stört mich. Aber ansonsten ist es auch manchmal für Kinder sehr, sehr gut, dass sie Langeweile lernen. Kinder müssen nicht dauernd bespaßt werden. Ja? Weil sonst fangen sie irgendwann an zu glauben, das Leben ist ein ewiges Rad, in dem man hamstern und laufen muss. Nein, Kinder können mal ganz hervorragend Langeweile haben, ja, und das mal erlernen, wie Langeweile funktioniert. Das ist eine großartige Geschichte, kann ich euch nur ans Herz legen. Ja, kann meine Einstellung meine Gesundheit beeinflussen? In Sprüche 17, da heißt es, ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl, aber ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein verdorren. Und wenn man in den Spiegel schaut und macht das genau, was Renate auch vorhin in der Einleitung gebracht hat, und sie wird sich dessen bewusst, ich bin ein Freund des Schöpfers dieser Welt, ich bin ein Fingerabdruck Gottes, ja, dann fangen wir doch schon wieder an zu grinsen. Ja? Und wenn wir nicht anfangen zu grinsen, dann sollten wir überlegen, warum ist das so? Ist Gott vielleicht nicht an erster Position? Stimmt was in unserer Lebensorganisation nicht? Ja? Stress kann Gesundheit verhindern. In Philipper 4 heißt es, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten und Gebeten mit Danksagung vor Gott kund werden. Ihr wisst, dass es eines meiner Lieblingsthemen ist. Dieses vor Gott mit Danksagung kommen. Seid Gott dankbar in allen Dingen. Und Gott wird das für euch so regeln, dass ihr in dieser Dankbarkeit bestehen könnt vor Gott. Es heißt nicht, auch hier wieder, nicht, dass alles perfekt wird und dass der Lottogewinn kommt, weil ich gebetet habe, als ich das Los abgegeben habe, Blödsinn. Aber es geht darum, dass wir die gute Beziehung zu Gott haben. So, jetzt haben wir noch zwei Punkte über Arbeit und Gemeinde. Was machen wir mal? Arbeit? Okay, ich sehe es. Okay, ihr seid schon vorsichtig geworden, das finde ich sehr gut. Ich sehe es ganz genauso. An der Stelle muss die Arbeit kommen. Ja, warum denn nicht die Gemeinde? Wenn das mit Gott geregelt ist, die Familie läuft, gesund sind wir, dann könnten wir doch auch eigentlich jetzt die Gemeinde an die Priorität packen. Aber auch hier ist es so, nehmen wir mal Situationen, wo es mit der Arbeit vielleicht nicht funktioniert, wo wir einen Chef haben, der uns drangsaliert, der uns mobbt oder wo vielleicht die Arbeit gar nicht vorhanden ist, wo wir in einer Situation sind, wir suchen Arbeit, wir merken, das Arbeitslosengeld neigt sich dem Ende zu. Wir müssen uns einschränken auf allen Ebenen. Und dann macht man noch fröhlich Gemeindearbeit, oder? Natürlich wird das so nicht funktionieren. Also man muss da schon höchst enthusiastisch sein, um das alles auszublenden und zu sagen, nee, diese finanzielle Situation, Geld und Arbeit ist ja dafür da, dass man sein Leben gestalten kann, dass man nicht prassen kann, aber dass man Leben gestalten kann. Essen hängt da dran, sich mal was gönnen. Ja, es gibt so diese 3 Gs, die ganz wichtig sind für jeden Tag. Gebet, Gesundheit und ein Geschenk. Und zwar ein Geschenk, was man sich selber macht auch manchmal. Und wenn da einem diese Einnahmequelle abgeschnitten wird, dann wird man höchstwahrscheinlich auch nicht einen Dienst in der Gemeinde in der Form verrichten können, wie es angebracht wäre, um der Gemeinde wirklich mit ganzer Kraft dienen zu können. Und wir beginnen bei der Schöpfung. Da ist schon gleich einer der ersten Sätze. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also er hat auch schon mit Schaffen angefangen. Das wird hier die Süddeutschen immer freuen. Da steckt sogar das Wort Schaffen mit in der Bibel. Das meine ich aber gar nicht. Sondern Gott beauftragt danach die Menschen und sagt zu Adam und Eva, bewirtschaftet diesen Garten Eden. Also er gibt gleich einen Auftrag, jetzt nicht in erster Linie zum Hang loose, genießt mal die Früchte und alles Mögliche, sondern die sollen den Garten bewirtschaften. Gott will, dass wir einer geregelten Arbeit nachgehen. Und in 2. Thessalonicher 3 lesen wir, denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nichts arbeiten, sondern fremde Dinge treiben, was immer das bedeutet. Ja, also es wird schon erwartet, dass wir einer regelmäßigen Tätigkeit nachgehen. Und es geht dann noch weiter. Gott will, dass wir für unseren eigenen Lebensunterhalt sorgen. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie in Christus, dass sie in der Stille arbeiten, ihr eigenes Brot essen. Also arbeitet für euer eigenes Brot. Ja? Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, also für seine Familie, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Puh. Also gut, man muss jetzt mal gucken, inwieweit man diese Verse wirklich so eins zu eins in voller Wucht gegen sich wirken lassen sollte. Aber ich glaube, man spürt schon heraus, dass ein Wunsch auch in der Bibel da ist, dass wir eine Arbeit haben und einer Arbeit nachgehen und in der Arbeit ein Zeugnis sind. Es heißt, dass wir die Arbeiten so ausrichten sollen, da werden Sklaven damals angesprochen in der Bibel, als würden sie Gott dienen, nicht dem irdischen Herrn. Und Arbeit soll auch ein Gottesdienst sein. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns da auch überlegen, wie gestalten wir die Arbeit im Sinne Gottes. Ja, und als letztes haben wir dann endlich die Gemeinde. Ja? Und da heißt es, es ist ein wahres Wort, wenn jemand die Leitung einer Gemeinde erstrebt, dann sucht er eine wunderschöne Tätigkeit. Dient dem Herrn mit Freude, Psalm 100, Vers 2. Oder deinen Willen, oh Gott, tue ich gern, Psalm 40. Ja? Und wenn man das sieht, wenn so die Basis geschaffen wurde in der Beziehung zu Gott, wenn die Familie funktioniert, wenn man sich um die Kinder kümmert und muss nicht ständig Angst haben, ob die auf irgendeine Bahn geraten, die man vielleicht jetzt nicht so in erster Linie begrüßt, abgesehen davon, dass natürlich in der Pubertät viele Dinge passieren, die sehr merkwürdig sind. Aber alle von uns haben genau diese Phase hinter uns, die wir älter sind. Und irgendwie hat es doch geklappt. Sogar du. Ja? Und dann heißt es doch, dass die Basis da ist. Familie, Gesundheit, Arbeit ist da. Dann können wir uns auf diese Gemeindearbeit konzentrieren. Und ich möchte das mal zusammenfassen. Wie gesagt, nehmt das nicht als die Reihenfolge. Wenn jemand das an einer oder anderen Stelle drehen möchte, kein Problem. Achtet nur darauf, dass eure Entscheidungen sich daran orientieren, wie ihr eure Prioritäten bewusst festgelegt habt. Manchmal ist es einfach nur wichtig, sich die Dinge bewusst zu machen. Es gibt, ich habe das mal genannt, eine Kette der Unordnung. Bei der Kette der Unordnung, da hat man, geht's los mit der Unordnung. Die Unordnung, haben wir gelernt, sorgt für Unfrieden. Der Unfrieden sorgt für Mutlosigkeit. Die Mutlosigkeit, die führt dazu, dass man ängstlich wird, abwartendes Verhalten zeigt, man wird inaktiv, ja, man hat mangelnde Gotteserfahrung, weil man immer nur sagt, na, wer weiß, warten wir mal ab. Ja, natürlich bete ich, aber warten wir mal ab. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das sind die Leute, wenn man denen dann sagt, hey, ihr seid ja voll Pessimisten, die sagen dann immer so einen Spruch, nein, 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 ich bin Realist. Ja, das ist eigentlich eine ganz feige Aussage, finde ich. So mangelnde Gotteserfahrungen führen zu Zweifeln, weil man Gott nicht mehr erlebt. Man erlebt Gott nur noch beim, wir haben es schon mal auch drüber geredet, ich weiß es ganz genau, man erlebt Gott nur noch beim Essen, dass man halt vorm Essen betet und vorm zu Bett gehen. Lieber Gott, schenkt, dass ich heute Nacht gut schlafe und morgen früh wieder gesund aufwache oder irgend sowas. Und das führt natürlich dann irgendwie zu Kraftlosigkeit, zu Depression, was immer da die Folge sein kann. Und wenn wir dagegen mal die Kette der Ordnung nehmen, dann sorgt Ordnung dafür, dass wir Frieden empfinden, dass wir tief in unserem Herzen den Frieden haben, dass Mut entsteht. Ja? Und aus dem Mut fängt man an, etwas zu tun. Agierendes Verhalten entsteht dann. Und Aktivitäten. Und wir erleben auf einmal Gott auf ganz unterschiedliche, vielfache Weise. Und die Zweifel werden ausgeräumt, weil wir auf einmal merken, in jeder Situation, die ich mit Gott lebe und wo ich auf Gott vertraue, da nehme ich wieder eine neue Stärke heraus und da entsteht Motivation und Wachstum, geistliches Wachstum. Das wünsche ich uns, das wünsche ich mir. Es ist gar nicht so leicht, darüber zu sprechen. Und in der Vorbereitung habe ich mich an ganz vielen Stellen dabei entdeckt, wie ich Dinge gar nicht so akribisch auch nachvollziehe und wie ich auch bei mir selber festgestellt habe, hätte ich mich mal an das gehalten, was ich heute hier erzähle, dann würde es mir an der und der anderen Stelle vielleicht doch besser ergangen sein. Einzigartigkeit in der Ordnung Gottes heißt einfach für uns und für dich, und das möchte ich jedem Einzelnen nochmal zusprechen und mir an allererster Stelle, dass wir nicht einer von Millionen sind, sondern dass wir ein Freund, ein Fingerabdruck Gottes sind, ein Kind des Schöpfers dieser Welt. Und in diesem Eindruck, in diesem Wissen sollen wir leben und sollen wir mit Gott leben. Gott segne uns und Gott segne euch. Amen.